Universal Code, der Podcast. Medien neu denken. Heute im Studio Christian Jakubetz.
Wenn man in Mediendeutschland den Begriff Newsroom hört, dann denkt man fast zwangsläufig automatisch an einen Namen, nämlich an den von Christoph Moss. Das muss man echt erstmal hinbekommen, dass man ein Thema so mit einem Namen assoziiert, aber wenn das jemand geschafft hat, dann Christoph. Umso mehr freue ich mich über zweierlei. Zum einen, dass Christoph als Autor bei Universal Code dabei sein wird und uns dort ein bisschen erklären wird, was es mit Newsroom so auf sich hat. Und zum zweiten, dass er heute im Podcast zu Gast ist. Und dort reden wir über das Prinzip Newsroom, warum das mehr ist als nur eine Struktur, eine Organisation und warum das Ganze dann die Entwicklung von Medien in den letzten Jahren auch noch ziemlich konsequent abbildet. Außerdem reden wir über ein Thema, das Christoph nicht ganz so glücklich gemacht hat. Dieses Thema heißt Borussia Dortmund. Bevor ihr denkt, das ist jetzt ein Fußball-Podcast geworden, nein, ist es natürlich nicht. Ihr seid immer noch bei Universal Code, bei eurer interaktiven Community und Plattform zum Thema Medien und Kommunikation. Dort lernen wir, Medien neu zu denken. Was hat sich getan in den letzten Wochen bei Universal Code? Ihr wisst, wir haben zwei Newsletter, einmal TLDR und zum anderen die Universal Code Content Hacks. Wenn ihr auf universal-code.de geht, dort findet ihr einen Button, dort könnt ihr beide Newsletter kostenfrei abonnieren. Unseren Podcast hört ihr gerade ohnehin und dann haben wir noch ein paar hübsche Sachen für euch, die sich demnächst online abspielen werden. Zum Beispiel am 18. Februar unseren Universalcode Future Campus. Dort sind wirklich großartige Gäste dabei. Dort findet ihr zum Beispiel Dirk von Gehlen, Markus Knall, Laura Altendorfer, Lea Thies und noch ein paar andere großartige Namen. Dort sprechen wir, Nomen est Omen, über das Thema Zukunft. Wie wollen wir künftig arbeiten? Mit welchen Technologien? Wie verändern Technologien unsere Berufsbilder? All solche Sachen. 18. Februar online anmelden könnt ihr euch schon jetzt auf der Webseite von Hybrid1, hybrid1.de. Dort seht ihr oben im Reiter wahlweise Webinare oder die Digitalkonferenz. Weil wir gerade von Webinaren sprechen und von der Medienzukunft, ihr habt es mitbekommen, es ist jede Menge passiert in letzter Zeit. Gerade heute, wo ich diesen Podcast aufnehme, gibt es auf einmal Spekulationen darüber, dass Instagram beispielsweise bestimmte Hashtags blockieren könnte. Ihr habt es sicher mitbekommen, Elon Musk und Mark Zuckerberg fahren jetzt eine etwas andere Politik in den sozialen Netzwerken. Könnte also bedeuten, dass es keine schlechte Idee wäre, sich ein bisschen um eigene Content-Hubs und eigene Kanäle zu kümmern. Wie das gehen könnte, das zeigen wir euch in einigen großartig wunderbaren Webinaren in Zukunft. Da geht es beispielsweise darum, wie bringt man einen guten Newsletter an den Start? Wie kann man multimediale Inhalte mithilfe von KI produzieren und wie geht eigentlich Storytelling im Jahr 2025? Das alles, wie gesagt, auf unserer Webseite hybrid1.de unter den entsprechenden Reitern und noch ein kleines Bonusangebot. Wer zwei oder drei Angebote bucht, der bekommt satte Rabatte. Reimt sich sogar, stelle ich gerade fest. Jetzt aber genug geredet über das, was es beim Universalcode gibt. Schaut vorbei auf hybrid1.de oder auf universal-code.de und vor allem hört euch jetzt an, was unser heutiger Gast Christoph Moss alles zu erzählen hat. Christoph, im Vorfeld dieses Podcasts ist mir eine Frage durch den Kopf gegangen, bei der ich mir nicht sicher bin, wie du jetzt darauf antwortest. Wenn man in Deutschland an oder den Begriff Newsroom hört, denkt man irgendwie automatisch auch an dich. Woher kommt denn dein ausgewachsenes Interesse ausgerechnet für Newsrooms?
Das ist entstanden in meiner Doktorarbeitszeit tatsächlich. Ich habe Mitte der 90er Jahre an der TU Dortmund promoviert und das Thema war die Organisation der Zeitungsredaktion. Und da habe ich mir ein Organisationsmodell ausgedacht, das so ein Vorläufer des Newsrooms ist und war. Das Ganze wiederum ist entstanden aus meiner Zeit als Redakteur bei der Passauer Neuen Presse. Also mich hat schon immer die Frage umgetrieben, wie kann man eigentlich seine Arbeit als Journalist gut einteilen, weil ich fand das manchmal so ein bisschen, naja, sehr auf Spontanität ausgelegt, so will ich es mal vorsichtig formulieren. So, und im Zuge der Doktorarbeit ist dann ein Modell entstanden, das dem Newsroom schon sehr nahe kommt. Und das wiederum haben wir dann eingesetzt beim Handelsblatt und haben danach dann den Handelsblatt Newsroom um die Tausendwende gebaut. Und dann ging es los. Ich habe selber im Newsroom gearbeitet, habe da als Deskchef der Finanzzeitung im Handelsblatt gearbeitet und dann einige Jahre später, als ich dann raus war beim Handelsblatt, schon Kommunikation an der Hochschule gelehrt habe, hat Christoph Hart angerufen, ehemaliger Handelsblatt-Kollege und seinerzeit verantwortlich für ein Projekt bei Siemens und sagte, Christoph, wir brauchen Organisationsformen für unsere Kommunikation. Und dann kam das Thema Newsroom ins Spiel und dann rollte das.
Du hast jetzt gerade die gute alte Passauer Neue Presse erwähnt, aus Transparenzgründen sei es erwähnt. Dort haben wir beide uns irgendwann im letzten Jahrhundert auch mal kennengelernt. Ich komme deswegen doch mal auf die gute alte PMP zu sprechen, weil ich hätte jetzt gesagt, naja, eine Redaktion ist halt eine Redaktion. Definieren wir es vielleicht nochmal. Was ist denn aus deiner Sicht der Unterschied zwischen der klassischen Redaktion, wo dann die Menschen an ihren Schirmen sitzen und irgendwelche Sachen produzieren, und einem gut gemachten Newsroom?
Also Newsroom im Journalismus ist ja ein amerikanisches Konzept. Ist ja einfach auch ein englisches Wort. So. Und ich glaube, sehr, sehr typisch für amerikanischen Journalismus war immer diese Unterscheidung zwischen Reporters und Editors. Also die, die draußen waren, die auf dem Fußballplatz sind, die im Gericht sind, die draußen irgendwelche Krimi-Geschichten recherchieren, und die anderen, die drinnen in der Redaktion im Newsroom sitzen und daraus dann ein Blatt, eine Website, eine Radio- oder Fernsehsendung komponieren. Das ist eine ganz harte Trennung, ganz klares Prinzip, und das gab es so historisch in Deutschland nicht. Deutschland hatte immer eine Ressortorganisation. Da gab es PolitikjournalistInnen, diejenigen, die Kultur, Sport, was Wirtschaft, was auch immer gemacht haben. Und die haben dann aber alles gemacht. Die haben die Geschichte geschrieben, die haben dann aber auch die Seiten gebaut, die haben auch technische Dinge gemacht beim Radio und so weiter. Das heißt, diese harte Unterscheidung gab es so im deutschen Journalismus nicht. Und mit dem Aufkommen damals der Financial Times, die in Deutschland die Financial Times Deutschland etabliert hat, als harten Konkurrenten zum Handelsblatt, und der Kooperation von Wall Street Journal und Handelsblatt, kam dann diese sehr amerikanisch-englisch geprägte Sichtweise nach Deutschland. Und dann haben die deutschen Medien sehr schnell angefangen, sich danach zu organisieren. Handelsblatt hat das damals ganz klar auch als Qualitätskriterium genommen. Also wirklich, wir wollen besser werden. Leider ist dann in vielen Redaktionen das eher so als Sparsignal gesendet worden. Also gerade so typische Tageszeitungen haben gesagt, wir machen jetzt die Lokalredaktionen dicht, bauen einen Newsroom in Anführungszeichen. Das war aber ehrlich gesagt aus meiner Sicht eher so eine Alibi-Veranstaltung. Du machst 10 Lokalredaktionen dicht, hast einen Newsroom, halbierst die Zahl der Redakteurinnen und Redakteure und verkaufst das irgendwie als modern. Das hat, glaube ich, dem Journalismus nicht gut getan. Aber das ist im Prinzip so der wesentliche Unterschied, wenn man von der klassischen Redaktion spricht im Vergleich zum Newsroom.
Wenn ich dir dann so zuhöre, würde ich daraus folgern, naja, aber dann braucht so ein Newsroom ja eine gewisse Mindestgröße oder sagen wir eine bestimmte Personalstärke, die du einfach haben musst. Täuscht das oder geht tatsächlich das Konzept Newsroom erst ab, sagen wir, 10 Leute aufwärts?
Also wir sprechen ja jetzt sozusagen in der Entwicklung der Jahre vom Corporate Newsroom, das heißt von dem Newsroom, der für die Unternehmenskommunikation und auch tatsächlich für Marketing und Vertrieb konzipiert wird. Und das ist nochmal eine ganz andere Spielwiese, weil du da viel mehr Zielgruppen hast, viel mehr Menschen adressierst, also interne Kommunikation, Social-Media-Kommunikation und so weiter. Und da haben wir tatsächlich etliche 100 Projekte inzwischen umgesetzt, das heißt also Unternehmen betreut. Und es gibt wunderbare Beispiele dafür, dass das natürlich mit riesigen Personalmengen in Anführungszeichen funktioniert. Also in der Schweiz gibt es Newsrooms, da hast du mehr als 200 Leute. Es gibt aber auch sehr, sehr kleine, beispielsweise die Stadtwerke Neuwied. Die haben einen Newsroom, der ist deutlich unter 10 Personen. Und irgendwann kann man dann scherzhaft sagen, ja, wenn ich selber mein eigener Newsroom bin, dann klappt das. Die Frage ist immer das Prinzip. Also denke ich vom Thema aus, wie binde ich die Fachabteilung ein? Auch eine kleine Kommunikationsabteilung kann ja durchaus ein Unternehmen mit 200, 300 Leuten repräsentieren. Das ist ja oft so. Da hast du große Fachabteilungen. Und die liefern am Ende auch die inhaltlichen Impulse. Und die Frage ist immer, wie bindest du diese Personen dann mit ein? Und das geht mit ganz wenigen sehr, sehr gut. Je mehr es werden, desto komplizierter ist es. umso mehr brauchst du es aber auch, denn sonst machen eigentlich alle, was sie wollen. Ein Kollege von mir sagte gestern, im Silo ist es sich halt wunderbar arbeiten. Es ist viel angenehmer, in so einem Silo zu sein und mit den Buddies zusammenzuarbeiten, als in einer Form, wo du dich auch ständig über Themen auslässt, ständig Wissen teilst. Das strengt viele Menschen an. Und das macht aber dann auch den Reiz aus, denn wenn man es dann tut, dann wird es auch richtig interessant.
Ist so ein Newsroom auch eine Frage des Mindsets?
Absolut. Absolut. Also es gibt ja diesen schönen Satz, der Newsroom beginnt im Kopf. Und wir können natürlich jetzt im Zeitalter von künstlicher Intelligenz sagen, eigentlich braucht man das ja alles gar nicht mehr. So, dann kann man aber, wenn man ketzerisch ist, sagen, da brauchst du eigentlich gar keine Menschen mehr, da macht KI gleich alles selber. Ich glaube, das ist Quatsch. Das wissen wir auch. So, KI ist gut, kann eine ganze Menge tolle Sachen erledigen. Trotzdem sollten wir hier und da mal drauf gucken, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und der Faktor Mensch ist dabei der entscheidende. Und Menschen sind gerade in der Kommunikation, gerade in dem Umfeld, in dem wir beide uns ja auch tummeln, sehr, ich sag's mal vorsichtig, anpassungsresistent. Das heißt, sie mögen einfach Veränderungen nicht. Und da nehme ich mich auch nicht aus. Also ich habe das damals beim Handelsblatt erlebt, in der 2000er-Zeit, das war eine totale Veränderung, auch optisch. Das heißt, du hast plötzlich eine Riesenfläche gehabt mit 70 Leuten drin, mit buntem Teppichboden, orangen Wänden, und das war der Newsroom. Und dann durften da am Anfang auch keine privaten Fotos auf dem Schreibtisch stehen oder sowas. Ne? Das musste alles musste komplett durchdesignt sein. So. Und so etwas lässt Menschen, vorsichtig formuliert, schon mal zweifeln, ob das denn so sinnvoll ist. So. Und jetzt musst du dir vorstellen, dann sagt jemand, du darfst jetzt künftig nicht mehr mit deiner Kollegin in einem Büro sitzen. Oder ihr kriegt hier eine andere Ausstattung. Oder ihr zieht um. Oder das sind alles Dinge, das alleine stresst Menschen schon. Geschweige denn, du kriegst eine andere Rolle. Oder noch schlimmer, die Angst, wir machen irgendwas an deinem Gehalt, was überhaupt nie passiert, weil das schon nach unserem Recht gar nicht möglich ist, so ohne weiteres. Aber das ist eine Sorge, die Menschen haben. Oh, die nehmen ja mein Geld weg oder so. Ne? Und gerade so im öffentlichen Raum ist das sehr stark. Also wenn wir mit Behörden zusammenarbeiten, merken wir das. Da ist die Sorge sehr groß, dass man irgendwie ökonomisch eingeschränkt würde, was definitiv nicht so ist. Aber die Sorge vor Veränderung, das ist eigentlich so der größte Hebel. Und deswegen müssen wir, wenn wir ein solches Unternehmen oder eine Behörde oder ein NGO begleiten, auch sehr viel mit den Menschen arbeiten. Und wenn ich sage müssen, ist eigentlich falsch. Wir dürfen, wir können, weil das ist der Hebel. Wir nehmen sie an die Hand und wir machen es quasi zu ihrem Projekt, weil nur das, was ich selber mal mitentschieden habe und mitentwickelt habe, kann ich ja auch hinterher gut oder schlecht finden. Über andere schimpfen kann ich immer, und es bringt gar nichts, ein Konzept, das man relativ schnell auf 30 PowerPoint-Folien abbilden kann, irgendwelchen Menschen fortzusetzen. Das scheitert garantiert. Es braucht Zeit, und das, was du Mindset nennst, Einstellung, Haltung, wie immer man das nennen möchte, dass da in die Köpfe reinkommen, das ist halt wichtig, und das dauert. Das dauert, aber es funktioniert.
Ich habe in letzter Zeit öfter mal gesprochen mit Menschen, die Agenturen betreiben oder in Redaktionen unterwegs sind und so weiter. Also jedenfalls, was sie alle gemeinsam hatten, war, sie sind in irgendeiner Weise personalverantwortlich, kostenstellenverantwortlich, also all diese Dinge. Und die haben mir übereinstimmend fast alle erzählt, naja, wenn du heute Leute bekommen willst, ganz egal, ob wir heute vom klassischen Journalismus oder von der Agentur reden, dann hörst du vor allem bei jüngeren Leuten zwei, drei Sachen, die für die gesetzt sind. Das eine ist hybrides Arbeiten, Homeoffice, nicht mehr 5 Tage die Woche irgendwo im Büro sitzen. Das zweite, weil wir gerade von 5 Tagen reden, idealerweise nur 4. Und das dritte, ich will mir meine Arbeitszeit einigermaßen flexibel einteilen können. Musst du heute, wenn du das Thema Newsroom konzipierst, solche Gegebenheiten auch mit reinpacken? Kann man das, oder sagst du mir, also kein Problem, ob der jetzt in seinem Homeoffice sitzt oder ob der bei mir im Büro hockt?
Genau, also letzteres. Es ist völlig unproblematisch.
Okay.
Wir haben das tatsächlich auch schon vor weit, weit, weit vor der Corona-Zeit so mitgedacht, weil es auch damals schon gerade in Kommunikationsabteilungen durchaus gängig war, dass Teamleiterinnen und Teamleiter Teilzeit gearbeitet haben und gesagt haben, ich bin bis 14 Uhr da, danach hole ich mein Kind aus dem Kindergarten oder aus der Schule ab oder so. Das muss also auch so funktionieren. Also das haben wir von vornherein so gedacht. Weißt du, Dativ war damals ein großes Unternehmen, das das gleich so mitgedacht hat, also auch immer schon sehr modern unterwegs war. Und in der Corona-Zeit haben wir gesehen, da haben wir manche Newsrooms gestartet, die haben sich nie gesehen über ein Jahr lang. Also die sind auch nie als Newsroom zusammengekommen, weil die von vornherein im Homeoffice angefangen haben und vielleicht eine Chefin vom Dienst oder ein Chef vom Dienst dann in der Zentrale war, der Rest saß zu Hause. Und das ist völlig unabhängig von, ich würde jetzt fast sagen, Raum und Zeit. Also zumindest mal von Raum und auch zeitlich ist es sehr flexibel. Das, glaube ich, ist komplett klar. Natürlich ist das schön, wenn man schicke Räume hat und vielleicht da auch so 2, 3 Flachbildschirme, auf denen irgendwelche Daten flackern. Nur brauchen tust du es nicht. Also du kannst auch ohne das arbeiten. Ich persönlich bin ein Fan auch von hybridem Arbeiten. Ich finde so eine 50-50-Lösung immer ganz gut. Also wo man sagt, die Leute, die sinnvollerweise sich sehen sollten, also körperlich sehen sollten, die sollten dann auch am selben Tag da sein. Und ansonsten kannst du, wenn Eis und Schnee da ist, wenn es einen Krankheitsfall gibt, wenn jemand Husten hat, aber nicht so total krank ist, aber sagt, ich kann noch gut arbeiten, will aber andere nicht anstecken, dann ist das doch super, wenn du das von zu Hause machen kannst. Und je unabhängiger und mehr hybrid, desto besser. So eine komplette Heimarbeitslösung geht im Prinzip auch. Also gerade, nimm mal den Fall, jemand ist kränkelt oder fällt einfach für längere Zeit aus privaten Gründen aus, kann dann aber immer noch wunderbar von zu Hause arbeiten. Das geht, klasse, warum nicht? Also das ist so gedacht. Und wir haben gerade in Krisenzeiten, nehmen wir Corona, nehmen wir den Ukraine-Krieg, nehmen wir Energiekrise oder beispielsweise auch vergangenes Jahr das starke Hochwasser in Ostdeutschland, was also richtig so Krisen sind. Gerade da zeigt der Newsroom, was er kann, weil er flexibel ist und eben nicht diesen Raum braucht, in den dann alle zusammenkommen und sich dort dann treffen, um dann zu überlegen, was sie jetzt tun können.
Lass uns nochmal eine kleine Zeitreise machen, irgendwo in die 90er Jahre zurück nach Passau. Was wir damals produziert haben, also von den Radiosendungen, die wir gemeinsam gemacht haben, reden wir lieber jetzt hier nicht. Die beerdigen wir jetzt mal im Mantel des Schweigens.
Nein, die haben gar nicht stattgefunden.
Die haben nie existiert und ich glaube, alle Tapes aus der damaligen Zeit sind vernichtet.
Das ist alles weg.
Alles weg.
Ich habe noch eins zu Hause, ehrlich? Aber das rück ich nicht raus. Nee,
eins habe ich. Bitte, Giftschrank. Das, ja.
Ich glaube, da bist du sogar drauf.
Oh Gott,
aber das ist grässlich. Also sei nett zu mir.
Ja, das hat Erpressungspotenzial, definitiv. Nein, aber davon abgesehen, haben wir damals wenig überraschend eine Zeitung produziert. Diese Zeitung ist auf Papier entstanden. Das war's. Also niemand wäre auf die Idee gekommen zu sagen, könntet ihr noch ein Video machen, Audio machen, all die Dinge, die heute wie selbstverständlich sind. Wie komplex ist es in einem Newsroom, nicht nur eine hybride Struktur und eine fluide Struktur einzubauen, sondern auch noch eine, in der quasi diese ganzen vielen unterschiedlichen Kanäle, die es ja inzwischen auch noch gibt, einigermaßen sinnvoll abgebildet werden.
Ja, das genau ist ja eine der Herausforderungen. Und wenn du sagst Zeitung, das ist ja so die gute alte Welt. Wenn wir jetzt mal ein modernes Unternehmen nehmen, das macht eine professionelle interne Kommunikation. Das hat sehr gute Media Relations, das hat auch nicht mehr Social Media, sondern da wird dann schon nochmal deutlich unterschieden zwischen LinkedIn, TikTok, Instagram und sagen wir mal der alten Ex-Welt, die jetzt vielleicht da mal irgendwann Threads oder Blue Sky oder was auch immer ist. Und dazu kommen dann noch ganz viele andere Sachen wie Website, wie Blog, wie digitaler Newsroom und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und das musst du alles mitdenken, denn das bespielst du dann wieder mit unterschiedlichen Formaten, Texten, Foto, Video, Audio und so weiter. Und das macht es eben genauso kompliziert, nur dass es keine Erfindung des Newsrooms, sondern so hat sich Kommunikation einfach entwickelt über die vergangenen Jahrzehnte. Und das merken eben die Unternehmen genau, dass die alten Pressesprecher nicht mehr mit den jungen Social-Media-Influencerinnen, Bloggerinnen und so weiter reden, wenn sie in ihren Silos bleiben. So, und man merkt auch wirklich eine Entwicklung, dass nämlich bestimmte Berufsbilder nicht nur stark im Kommen sind, sondern längst ein so starkes und großes Standing haben, dass sie einfach ganz zentral auch in der Kommunikation gedacht werden müssen. Damit meine ich natürlich die Social-Media-Kommunikation ganz explizit, aber auch interne Kommunikation. Vor 20 Jahren hat das gefühlt ja niemanden interessiert. Ja, also ich kann mir noch sehr gut an Sätze erinnern früherer Arbeitgeber, die ich hatte, Reisende soll man ziehen lassen. Ja, wenn du irgendwo gekündigt hast, ja tschüss, gut, dass du weg bist. Ja, das ist heute vorbei. Ja, heute tun wir alles, um auch eine Wohlfühlatmosphäre in den Unternehmen zu haben, um Menschen wertzuschätzen. Intern geht vor extern, das heißt auch zu sagen, bevor ich draußen irgendwen informiere, informiere ich mal lieber meine eigenen Leute und versuche ihnen auch ein schönes Gefühl zu geben. Das sind ja alles Dinge, die so früher nicht stattgefunden haben und das macht Kommunikation, wenn du sie in den alten Silos so belässt, nicht mehr steuerbar, auch nicht mehr finanzierbar übrigens. Wir sehen das ganz stark bei den Behörden, die in den Kommunikationsabteilungen, wenn wir anfangen, riesige Überstundenberge haben. Ja, also wo du siehst, die Leute rödeln wirklich, was das Zeug hält, weil sie von den Ämtern, von den Fachabteilungen zugeschmissen werden mit Kommunikation. Das heißt in der Regel immer, mach mir mal eine Pressemitteilung. Ich sage das jetzt mal ein bisschen salopp und despektierlich. So, das Erste, was wir doch machen müssen, ist, wie kann ich eigentlich mit der Zeit der Menschen, die für mich und mit mir arbeiten, gut umgehen? Und das heißt priorisieren. So, du hast dich jetzt entschieden, hier einen Podcast aufzunehmen. Du hättest in derselben Zeit aber auch irgendwas anderes machen können. Deine Priorität lag jetzt aber auf dem Podcast. So, danke dafür auch. Aber diese Priorisierung heißt ja, wie kann ich auch Arbeitszeit einteilen? Ne, das muss jedes italienische Restaurant muss das machen, wenn sie eine Pizza, eine Nudeln, Fisch und so weiter durch den Ofen schieben. Da müssen sie überlegen, welcher Gast kriegt als erstes sein Essen? Ich kann nicht alles gleichzeitig reinschieben. Und das ist schon mal eine der wesentlichen Erkenntnisse, dass wir rauskommen aus diesem Dienstleistungsmodus. Ich mache alles, was irgendeine Fachabteilung sagt. Ich bin hier reiner Pflichterfüller. Ich bin reine Pflichterfüllerin, sondern ich tue das, was sinnvoll ist. Und sinnvoll ist das, was dem Unternehmen, der Kommune, der Behörde, dem NGO dient. Das heißt, zur Strategie passt. Das heißt aber auch wiederum, du brauchst erstmal so eine Strategie. Und dann geht das Ganze los, ne? Und dann merkst du irgendwann, dass Menschen vor allem dort völlig ziellos vor sich hinarbeiten, wo das ganze Unternehmen oder das ganze Haus eigentlich keinen richtigen Plan hat, was sie eigentlich tun. Und wenigstens aber für Kommunikation, Marketing, vielleicht auch Vertrieb, kann man das aber schon festlegen und sagen, pass mal auf, wir sind jetzt hier 5 Leute, jeder arbeitet 8 Stunden. Also haben wir 40 Stunden, die wir irgendwie verbraten können, ungefähr. Und mit den 40 Stunden müssen wir jetzt gut klarkommen. Und wir brauchen irgendein Prinzip, nach dem wir das tun. Bei der Zeitung ist es oft Aktualität. Beim Radio, beim Fernsehen ist es Aktualität. Also es gibt, kurz vor der Tagesschau, wenn da irgendwas passiert, ist das die Top-Meldung und wird als erstes gebracht. Oder Bedeutung, Relevanz, Nutzwert, Persönlichkeit, Emotion. Also irgendwelche Kriterien hast du da. Und diese Kriterien brauchen wir, um Menschen die Chance zu geben, auch mit ihrer Arbeitszeit klarzukommen. Und dann merkt man irgendwann, oh, da gibt's ja Dinge, die sind gar nicht so wichtig. Vielleicht sollte ich diese Dinge dann auch tiefer hängen und einfach weniger Zeit damit verbringen. Und das ist eine der Erkenntnisse, dass wir es zum Beispiel schaffen, mit so einem Newsroom-Prinzip unter anderem auch die Arbeitszeit der Menschen zu reduzieren. Plötzlich kommen sie mit ihrer Zeit klar, weil sie die Zeit, die sie haben, sinnvoll investieren in Priorisierung von Themen. Und das ist eine Denke, die viele gar nicht haben. Und das ist auch nicht einfach. Das wird auch mit KI nicht einfacher. KI nimmt dir zwar diese Priorisierung so ein Stück weit ab, aber du musst es am Ende auch wieder einem Menschen erklären, warum die KI jetzt so entschieden hat und warum seine Abteilung jetzt nicht so wichtig ist wie die andere. So, das heißt, da kommt der Faktor Mensch wieder rein. Und das sind Dinge, die sind komplex. Nur wenn du dich dem nicht stellst, gehst du unter. Denn wir beide wissen, Kommunikation wird in den nächsten Jahren nicht weniger werden. Das wird noch wichtiger werden. Sie wird immer mehr Wahlen entscheiden. Sie wird immer mehr Produktentscheidungen beeinflussen, das Leben der Menschen massiv beeinflussen. Und wenn wir da nicht gewichten und sagen, was ist besonders wichtig und was ist nicht ganz so wichtig, und wenn wir Menschen nicht helfen, das zu tun, weil lernen tun sie es nicht, das ist in ganz wenigen Berufen wird das ausgebildet, dann gehen sie unter in Arbeit. Und das wird keine Führungskraft wollen und können, denn auf die Dauer laufen dann die Leute tatsächlich weg.
Christoph, die unangenehme Frage, das wirklich unangenehme Thema zum Schluss. Borussia, Platz. Wo seid ihr? 9, 10? Noch nicht in akuter Abstiegsgefahr, aber sag mal, was ist los? Und vor allem, wie hältst du das aus?
Ich halte das aus, indem ich versuche, es weitestgehend zu ignorieren. Also ich gehöre tatsächlich zu denen, also ich versuche immer, schlechte Nachrichten auszublenden. So. Und ich versuche dann auch wirklich, wenn es schlecht läuft, ganz wenig darüber zu lesen und mitzukriegen. Aber es tut weh. Ich glaube tatsächlich, es ist am Ende rein in Zahlen gemessen ja gar nicht so schlimm. So, also wir können ja immer noch relativ schnell wieder dahin, wo wir unserem Selbstverständnis nach hingehören. So, und im Moment, glaube ich, ist es eine Verkettung unglücklicher Dinge und Einstellungen. Ich glaube, der eine oder andere Spieler nimmt das nicht so wahnsinnig ernst, was da passiert, und das ist nicht gut. Und da sollte man dann meiner Meinung nach auch durchgreifen. Ich halte relativ wenig davon, da jetzt einen Trainer auszutauschen, weil ich glaube, damit gibst du immer wieder Menschen ein Alibi, und wenn sie wissen, eigentlich muss ich hier nur 80% leisten, im Zweifel schmeißt du einen Trainer raus und ich habe aber ein schönes Leben hier. Das ist nicht gut. So, also ich glaube, da sind im Moment so ein paar Sachen, die da querlaufen. Vielleicht schwimmen wir auch ein bisschen zu sehr im eigenen Saft, aber im Großen und Ganzen werde ich natürlich meine Liebe zu diesem Verein deswegen nicht einschränken. Aber es tut weh. Es ist nicht schön. Macht keine gute Stimmung und gehört aber, fürchte ich, auch dazu, wenn man nicht Fan eines reinen Erfolgsvereins ist, ohne jetzt Namen zu nennen zu wollen. Und ich muss ja sagen, ich bin Fan geworden als kleiner Junge, da spielten die in der zweiten Liga. So. Insofern hoffe ich nicht, dass wir da jetzt wieder hinkommen irgendwann, aber dass das alles mal so groß wurde, konnte damals keiner ahnen. Also damals war man als BVB-Fan auch so in der Schule oder so, oder wenn man unterwegs war, das war immer so, ja klar, BVB. Ne? War dann Bayern München, Borussia Mönchengladbach, das waren dann so Vereine, die man ernst genommen hat, aber nicht Borussia Dortmund. Ne? Und insofern, mein Gott, ja. Ich hoffe, wir kriegen irgendwie die Kurve. Und wie der Kölner gesagt hat, immer schon, hätte noch immer Jote, Junge. Ich habe so ein bisschen Kölner Gene in mir. Nach diesem Motto sollte man das auch betrachten. Es wird schon irgendwie weitergehen.
Ein Dortmunder zitiert Kölsch, um irgendwie Dortmund zu retten. Das gibt's auch nur im Universalcode-Podcast. Ja. Christoph, ganz herzlichen Dank. Toi, toi, toi. Nicht nur für deine Sachen, die du so unternimmst, sondern natürlich auch dafür, dass Borussia dann wieder aus dem Status des soliden Mittelklassenvereins herauskommt. Herzlichen Dank.
Ich weiß bei dir, dass du das wirklich ernst meinst. Danke, Christian.
Ich meine es ganz ernst. Danke dir, Christoph.